Direkt aus Europa, Nummer 458, Seite B.
Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 21 Grad.
Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Was uns nur stört, ist, die Russlanddeutsche, die haben ihre Datscha und da spielt sie ihr Privatleben. Die nehmen am Dorfleben nicht viel teil.
Ein Dorf durch eine Hauptstraße geteilt. Auf der einen Seite leben die alteingesessenen Deutschen, meist in Einfamilienhäusern mit Gärten. Auf der anderen Seite die Russlanddeutschen, größtenteils in mehrgeschossigen Neubauten. Im Sommer allerdings sind sie in der Kleingartenkolonie zu Hause, den sogenannten Russengärten.
Wissen Sie, wenn ich zu Hause bin, paar Schritte von hier, und wenn ich daher in den Garten komme, ich habe ganz andere Gefühle. Ich bin anderer Mensch. Und manchmal, ach, es tut was weh oder kommst du her, vergisst alles.
Heimat zwischen zwei Welten. Kippenheimweiler im Schwarzwald. Eine Deutschlandrundfahrt von Elmar Krämer.
Tobias Fessler, der Ortsvorsteher von Kippenheimweiler, begrüßt mich an der Eingangstür des Rathauses. Ein zweistöckiges, rotes Gebäude mit grauen, hölzernen Fensterläden. Auf den Fensterbrettern im Erdgeschoss stehen ordentlich bepflanzte Blumenkästen mit Geranien und Balkonsalbei. Auf dem Dach des Hauses ein Türmchen mit Wetterhahn und eine Sirene der Feuerwehr.
Kippenheimweiler ist ein kleines, liebevolles Dorf mit einem starken, guten Vereinsleben. Ist geprägt durch einen guten Gemeinschaftssinn. Und das Besondere ist, dass die Leute und die Menschen hier nach meiner Einschätzung sehr gerne hier wohnen und leben.
Sein Dorf liegt am Westrand des Schwarzwalds in Baden-Württemberg. Bis vor wenigen Jahrzehnten hatte es 500 Einwohner, heute leben hier rund 2000 Menschen. Gut die Hälfte davon sind Russlanddeutsche, erzählt mir Ortsvorsteher Fessler. Tobias Fessler, hauptberuflich Lehrer an einer Berufsschule und ehrenamtlich Ortsvorsteher, hat seinen Posten vor 7 Jahren von seinem Vorgänger Eberhard Roth übernommen, den er ebenfalls zu unserem Gespräch geladen hat. 35 Jahre lang war er der Ortsvorsteher von Kippenheimweiler. Eine lange Zeit, in der viel passiert ist. Eine Zeit, in der sich das Dorf massiv wandeln musste und gewandelt hat. Doch das ist man in der Region gewohnt, sagt er.
Ich bin hier an dem Ort geboren, im Jahr 1953. Und da waren wir ein rein landwirtschaftlich geprägtes Dorf. Also wir waren eine urwüchsige Gemeinde bis etwa 1969, 1970. Und dann wurde eine Siedlung gebaut, als die kanadischen Streitkräfte hier nach Laar kamen, das NATO-Hauptquartier eingerichtet wurde. Und wir haben dann fast 20 Jahre dann die kanadischen Streitkräfte, etwa 800 Angehörige hier beheimatet, bis dann der eiserne Vorhang fiel und die Kanadier abgezogen sind. Und dann sind in die rund 250 Wohnungen, die dann leer standen, sind dann überwiegend Menschen aus Osteuropa eingezogen.
Russlanddeutsche, die nun rund die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Doch auch nach über 20 Jahren leben sie vor allem in der sogenannten Schorn-Siedlung auf der anderen Seite des Ortes, doch dazu später mehr. Der aktuelle und der ehemalige Ortsvorsteher nehmen mich erstmal mit auf einen Rundgang durch ihr Kippenheimweiler.
Jetzt sind wir mitten im Ortskern. Da sieht man auch das älteste Gebäude, unsere St. Blasius-Kapelle, die der katholischen Kirchengemeinde gehört. Und das ist der Platz, wo Kippenheimweiler auch feiert und fröhlich zusammen ist.
Der Ludwig-Huber-Platz. Ludwig Huber lebte von 1814 bis 1887 in der Region und wurde in Kippenheimweiler geboren. Er gilt als Vater der badischen Imkerei und als Mitbegründer der modernen Bienenzucht, die bis heute Bestand und auch hier im Ort durchaus ihre Anhänger hat.
Findet jährlich unser großes Dorffest statt, wo sich alle treffen. Und wie Sie sehen, fahren keine Auto, zumindest jetzt.
Na gut, aber ich sehe im Moment auch keine Menschen.
Das ist richtig, aber wenn man auf die Uhr schaut, die Wielerter sind alles fleißige Menschen und um die Uhrzeit gehen sie arbeiten.
Okay, also man muss dazu sagen, es ist jetzt irgendwie 14 Uhr, wahrscheinlich 30 ungefähr, ne?
Richtig.
Stefan Horst ist Filialleiter einer Bank und hat gerade Urlaub. Neben seiner Arbeit in der Bank ist Stefan Horst ehrenamtlich Vorsitzender des Vereins für Heimatpflege und Ortsgeschichte in Kippenheim-Weiler. Der 51-Jährige hat sich schon immer für Geschichte interessiert. Zur 650-Jahr-Feier seines Dorfs, das war 2015, hat er zusammen mit Gleichgesinnten ein Buch über Kippenheim-Weiler herausgegeben. Die Geschichte des Dorfs Wühlert. Wühlert. Da ist er wieder, ein Begriff, der vor allem im Gespräch mit den Alteingesessenen immer wieder auftaucht.
Der Dialekt von Weiler ist Willert. Also Willert ist Mundart, ja. Willert ist, es gibt ein Weiler, geht zu lang zum Aussprechen. Willert war einfach so der Schnellbegriff.
War immer Willert, also sagt selten einer Kippenheim Weiler. Wir sind die Willerter.
Auch wenn der Ort seit 1972 auf Verwaltungsebene ein Stadtteil von Lahr ist, das Dorf bewahrt sich hartnäckig seine Eigenständigkeit und seinen ländlichen Charakter. In der Landwirtschaft arbeitet zwar kaum noch einer, dennoch ist sie präsent. Ganz besonders stolz sind die Wühlerter nämlich auf ihre Gärten, ist mein Eindruck. Im alten Ortskern sind sie zwar auf den ersten Blick von der Straße aus nicht zu sehen, aber immer wenn ich mit den Einheimischen ins Gespräch kam, wurde ich ziemlich bald hinters Haus oder durch die Scheunen in die Gärten geführt.
Das ist so unser kleines Reich, wo wir uns einfach dort wohlfühlen, ja. Großes Gelände hinterher. Schön ist halt auch, weil hinter die ganzen Grundstücke aneinander stoßen, Herr Krämer, ne? Das ist wie grüne Insel im Dorf. Das ist was Schönes.
Jetzt fällt mir auf, dass die Gärten in Kippenheim-Weiler anscheinend eine große Bedeutung haben für die Menschen. Ja, ja. Und dass der Garten immer auch Nutzgarten ist, oder?
Aha. Also heute ist bei der viele ältere Menschen noch so, bei jüngeren ist vielleicht mehr Rase und weniger Nutzgarten, ja. Aber ich glaube, der Nutzgarten kommt wieder, ist wieder in Mode gekommen, ja, so will ich es mal nennen. Sie haben vollkommen recht, im Dorf war das schon immer so, aber das war eigentlich historisch vor 50, vor 100, vor 200 Jahren auch nicht anders. Landwirtschaft, ja. Nutzgarten, ja?
Entschuldigung?
Ja, hallo?
Hast du Gurke selber?
Wir haben Gurke, wenn du eine übrig hast, nehme ich gerne eine. Okay. Danke. Das ist das Schöne am Garten. Es ist oft so eine große Familie, will ich es nennen. Ja.
Das war jetzt die Nachbarin, die Gurken.
Das war eine der Nachbarinnen. Ja, ja.
Also so baut jeder so seins an, ja?
Genau. Es ist ja so, der Nutzgarten am Haus war in der Regel früher Frauensache. Ja? Frauen waren im Garten, Männer waren fürs Grobere zuständig.
Und jetzt?
Und heute, ja, schaffen beide drin.
Eine vielbefahrene Straße durchschneidet das ansonsten ruhige Dorf. Die Kaiserswaldstraße. Lkw vom nahegelegenen Kieswerk machen sie zu einer lauten Trennlinie der zwei Ortshälften. Östlich der Straße liegt der alte Ortskern mit seinen schönen freistehenden Fachwerkhäusern, den ehemaligen Bauernhöfen mit Scheunen und Nebengebäuden und daran anschließend nach hinten raus den Gärten. Auf der westlichen Seite hingegen dominieren Neubauten und viergeschossige Wohnblöcke das Erscheinungsbild des Dorfs, die sogenannte Schornsiedlung. Das sind die ehemaligen Unterkünfte für die Soldaten, die Anfang der 70er Jahre die Dorfbevölkerung auf einen Schlag verdoppelten. Seit dem Abzug der Soldaten werden sie größtenteils von russischen Spätaussiedlern bewohnt. Martha Kuhn kommt aus Kasachstan. Seit 1998 lebt sie in Kippenheim-Weiler. Und auch wenn sie mit einer kleinen Rente auskommen muss, sie ist anscheinend glücklich in der badischen Provinz. Für die Integration der Russlanddeutschen rund um Kippenheim-Weiler ist die 67-Jährige eine wichtige Person. Sie strahlt eine unglaubliche Energie und Lebensfreude aus und hilft, wo sie nur kann. Gerade besucht sie die 75-Jährige Alla Kirjanova. Die blinde Frau lebt bei ihrer Tochter und deren Familie. Alla Kirjanova war in Kasachstan eine berühmte Rednerin.
Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen, wo die Brust sich frei erschließt und die frohen Lüfte wehen. Auf die Berge will ich steigen, wo die dunklen Tannen ragen, Bäche rauschen, Vögel singen und die stolzen Wolken jagen.
Der Prolog aus Heinrich Heines Harzreise, den die 75-Jährige mit 6 Jahren in Russland in der deutschen Schule lernte.
Komm, kannst auch dabei sein.
Jeden Freitag leitet Martha Kuhn im Bürgerzentrum, einer Dreizimmerwohnung in der Neubausiedlung in Kippenheim-Weiler, den Frauenkreis der Russlanddeutschen. Da Alla Kirjanova nicht allein kommen kann, holt Martha Kuhn sie mit dem Auto ab und fährt sie danach wieder nach Hause. Für viele Frauen ist der Freitag ein besonderer Tag in der Woche, an dem sie sich austauschen und auch über Probleme reden können.
Es gibt verschiedene Themen. Manchmal stricken, manchmal nähen, manchmal nix. Manchmal Tee, Kaffee und dann eine hat eine Sorge, zweite hat wieder andere. Dann besprechen wir das, das braucht man auch zwischen den Leuten unbedingt.
Die meisten Frauen blicken auf zwei unterschiedliche Leben zurück. In Russland haben sie oft hochqualifizierte Arbeit verrichtet. Martha Kuhn beispielsweise war Ingenieurin in der chemischen Industrie. In Deutschland wurde ihr Diplom mit Auszeichnung nicht anerkannt. So arbeitete sie bis zur Rente in unterschiedlichsten Jobs, auch als Putzfrau, was sie bedauert.
Ich war traurig, dass ich den Leuten nicht abgegeben konnte.
Ein Schicksal, das Martha Kuhn mit etlichen Russlanddeutschen teilt. Auch mit Lydia Mühlberger, die jeden Freitag zu den Treffen der Frauengruppe in das kleine Bürgerzentrum kommt.
Ich bin gekommen in meine Heimat, zusammen mit meinen Eltern. Meine Brüder alle wohnen hier in Deutschland. Jetzt bin ich zurzeit schon Rentner. Aber vorher habe ich hier gearbeitet, auch Putzfrau, auch eine Druckerin war ich, 10 Jahre habe ich gearbeitet. Aber mein Beruf war Tierärztin, wo ich bin hierher gekommen. Aber hier habe ich nicht gekonnt weiter arbeiten.
Leider, dass die viele wissen, was die Leute hatten von Russland, wurde hier nicht genutzt.
Ein entscheidender Punkt, der vor gut 20 Jahren, als die ersten Spätaussiedler nach Kippenheim-Weiler kamen, zu einigen Problemen führte. Auch wenn es weniger die Frauen als vielmehr viele der Männer waren, die mit dem aufgezwungenen Nichtstun nicht umgehen konnten. Keine Arbeit zu haben war damals und ist in einigen Fällen auch heute noch ein großes Problem. Der ehemalige Ortsvorsteher Eberhard Roth erinnert sich noch gut an die Anfänge des Zusammenlebens mit den Russlanddeutschen, nachdem die kanadischen Streitkräfte abgezogen waren. Er spricht von einer Anspannung im Ort und von einer Unsicherheit, wie die Einheimischen mit den neuen Mitbewohnern umgehen sollten.
Die haben in ihren Wohnungen gewohnt und wir wussten ja, die kommen aus Osteuropa, da haben die ihre Datschas, ihre Kleingärten und das hat ihnen da gefehlt. Und unsere Bevölkerung hat es dann so wahrgenommen, halt, die wohnen da, stehen vor ihren Häusern, rauchen, trinken und was machen die denn da, also was sollen wir mit denen anfangen? Und dann sind die Spätesiedler auch auf mich zugekommen, haben angefragt, ja, könnte man nicht so kleine Datschas machen?
Auf Initiative des Ortsvorstehers wurde mit den Landwirten, die an die Wohnsiedlung angrenzenden Ländereien besaßen, verhandelt. Ebenso mit der Stadt Lahr, die Gelder für das Vorhaben zur Verfügung stellte. Schnell wurde man sich einig. So entstand direkt gegenüber der Schornsiedlung die erste Kleingartenanlage. Die sogenannten Russengärten.
Mit dem Ergebnis, dass die Hand angelegt haben und die Dinge selbst auf den Weg gebracht haben. Und mit dem tollen Ergebnis am Schluss, dass die hauptsächlich die Hausfrauen und die Frauen gesagt haben, endlich haben wir unsere Männer aus dem Haus, sie können etwas in den Kleingärten tun. Und die deutsche Bevölkerung hat plötzlich einen gewissen Respekt bekommen, weil die gesehen haben, Mensch, die haben ja die größten Gurken, die größten Tomaten, was die da, die können doch was, nicht außer rauchen und Bier trinken. Also so waren kleine Annäherungen dann spürbar. Das hat sich wirklich positiv entwickelt. Also die Kleingärten waren ganz kleiner, aber ganz wichtiger Schritt der Integration.
Die Gärten haben das Klima verbessert und wurden zu einer Attraktion in dem kleinen badischen Dorf. Sie trugen im wahrsten Sinne des Wortes auch zur Verwurzelung der neuen Dorfbevölkerung bei.
Die Deutschen zum Beispiel sagen manchmal, nicht alle, aber, ach, wir sind dahergekommen, das ein gutes Leben zu führen. Hier ist es schön, deswegen sind sie dahergekommen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. In Kasachstan haben wir auch nicht schlecht gewohnt, ja? Wir hatten alles gehabt. Das Einzige, was fehlte, wir durften nicht Deutsch reden, nur zu Hause und heimlich, ja. Und jetzt hier, wenn ich höre, wie meine Kinder reden, Gott, das ist doch ein Lied. Ich bin glücklich hier.
Also würden Sie auch sagen, dass Sie jetzt hier zu Hause sind?
Ha ja, selbstverständlich.
Mit der weiten Landschaft und dem unendlichen Blick in die kasachische oder sibirische Steppe, mit großen Höfen und Gärten, mit Feldern und eigenen Tieren, die ihre Eltern oft noch in Russland hatten, haben die Russengärten in Kippenheim-Weiler natürlich nicht viel gemeinsam. Und doch, die meisten Russlanddeutschen sind sehr zufrieden in ihrer neuen Heimat, die die alte Heimat ihrer Großeltern ist. Ich gehe durch die engen Wirtschaftswege zwischen den einzelnen Russengärten und mir fällt sofort auf, irgendetwas ist anders als in deutschen Schrebergärten. Und es sind nicht nur die Gartenzwerge, die hier fehlen. Kein Garten gleicht dem anderen und oft sind es fließende Übergänge, ohne Zäune oder dichte Hecken. Man kennt sich, einige sind verwandt, zumindest aber befreundet. Hat der eine etwas, was der andere nicht hat, dann wird abgegeben und getauscht. Gurken, Tomaten, Brombeeren, Blumen. Ziergarten und Nutzgarten, das geht anscheinend immer Hand in Hand, auf beiden Seiten der großen Straße.
Ja, ich glaube so, wenn es ein kleines Stückchen Erde ist, muss man was einpflanzen. Man ist dran gewöhnt, in der Erde zu wühlen, wenn man so sagen darf, ja, wie die Würmer. Deswegen, ich finde das sehr schön. Das eins und das zweite, unsere Leute, sie müssen immer was machen. Wir sind so dran gewöhnt, ja. Immer was wühlen. Und Hauptsache, die Männer sind beschäftigt, ja.
Ich bin mit dem Hobbyhistoriker Stefan Hoos zu Besuch bei Renate und Ernst Heck. Sie wohnen im alten Ortskern von Kippenheim-Weiler. Ernst Heck ist Ende 70 und seit 55 Jahren Hobbyimker. Die Hecks wohnen in einem dieser schönen alten Bauernhäuser mit Scheune. Natürlich geht es auch bei Ihnen umgehend durch die Scheune in den Garten.
Früher gehörte zu jedem Haus ein großer Garten hinterm Haus.
Und das ist aber jetzt immer noch so, ne?
Ja. Im Neubaugebiet gibt es keine so große Gärten mehr, nur im alten Ortskern.
Es macht Arbeit, aber manchmal ist es Paradies.
Das Herzstück des Gartens der Hex ist eine kleine Hütte.
Da gehen wir mal rein.
Dielenböden, dicke Bohlen, die das Dach halten, in der Mitte ein merkwürdiges Holzgestell. Eine Wand besteht aus großen hölzernen Kästen, den Bienenkästen. Durch Glasscheiben gucken wir direkt in die Bienenstöcke hinein. Etliche tausend Bienen wuseln umher. Schräg vor dem Bienenhäuschen steht ein kleiner Tisch mit vier Stühlen. Einer dieser gemütlichen Plätze im Garten, an dem die Hecks gern mit Freunden sitzen, Kaffee trinken, Kuchen essen und die Bienen beobachten.
Die Stechlust wird da weggezüchtet. Sagen Sie quasi nicht leiden, auch die nicht, wenn eine Frau da sitzt mit Taft im Haar. Da kommen sie.
Mit was im Haar?
Mit Taft.
Ah, okay. Also Haarspray.
Haarspray. Das mögen die Bienen nicht.
Ernst Heck, der Gärtner gelernt hat, dann aber über 40 Jahre lang in der Industrie arbeitete, hat die Liebe zur Imkerei von seinem Vater übernommen. Der dreijährige Enkel hat jedenfalls schon eine der wichtigsten Informationen verinnerlicht.
Die stechen, wenn man die ärgert.
Die Hecks haben schon immer in Kippenheim-Weiler gelebt. Das schöne alte Bauernhaus haben die Urgroßeltern von Renate Heck 1904 gebaut. Sie sind also Alteingesessene mit wirklich langer Tradition. Der Garten mit dem Bienenhaus, so scheint mir, hat für sie einen ähnlichen Stellenwert wie die Datschen für die Russlanddeutschen.
Mir tun sie manchmal leid, wenn ich jetzt müsste, das alles verlehen und ein neues Land. Ich finde, es ist auch furchtbar. Und dass sie dann so aufeinander hocken und unter sich Feste feiern, kann ich dann auch verstehen. Also ihre Kultur, ne? Und die Junge, die vermischen sich jetzt doch eher.
Der alte Ortskern und das Neubaugebiet mit der Schornsiedlung, getrennt durch die Kaiserswaldstraße. Auch wenn sich anscheinend die Menschen auf beiden Seiten mehr Austausch wünschten. Man akzeptiert die anderen, so wie sie sind. Von Angesicht zu Angesicht erlebe ich sie aufgeschlossen und herzlich. Hobbyhistoriker Stefan Hoost führt das auch darauf zurück, dass das Rheintal seit etlichen Jahrhunderten ein Handelsweg ist.
Wo Menschen zusammenkommen, wo Handel getrieben wird, wo sehr viel Durchgang ist, da entwickelt sich vielleicht auch so eine Art Denken, offen zu sein. Wenn sie hier nicht offen sind, dann klappt es nicht mit dem Handel. Ja? dann wird das Denken auch anders sein, wie im hintersten Winkel im Schwarzwaldtal, wo kaum jemand hingezogen ist und kaum jemand weggezogen ist und kaum jemand hingekommen ist. Es ist ein anderes Denken, ja.
Handel gibt es in Kippenheim-Weiler so gut wie gar nicht. Es gibt keinen großen Supermarkt, keinen Bäcker, keinen Fleischer, nicht einmal einen Zeitungsladen. Das einzige Geschäft im Ort findet man in der Schornsiedlung. Katjuscha steht über dem kleinen russischen Laden, der seit einigen Monaten neue Betreiber hat, aber schon seit etlichen Jahren der einzige Laden im Ort ist. Die Atmosphäre wirkt auf mich entspannt und wie aus einer anderen Zeit. Die Hektik, die ich von den großen Supermarktketten gewohnt bin, gibt es hier anscheinend nicht. Es gibt frisches Brot, an einer kleinen Fischtheke eingelegte Makrelen, in der Kühltruhe Herzhaftes aus Russland, an der Kasse natürlich auch Wodka und in den Regalen bergeweise Kekse, Pralinen und Schokolade. Ungewohnt für das mitteleuropäische Auge, kyrillisch beschriftet. Hinter der Kasse steht, mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht und immer einem netten Spruch auf den Lippen, Katharina Benner, die Mutter des Inhabers. Katjuscha ist die Koseform ihres Vornamens. In dem Laden scheint das mit der Integration zu funktionieren. Die deutschen Kinder kommen sowieso, doch auch die Eltern trifft man hier immer häufiger, sagt Frau Benner. Katharina Benner kommt aus Nordkasachstan, einer Region, in der viel Schnee liegt, erzählt sie, und da wurde gern und häufig gebacken. Doch auch die abgepackten Süßigkeiten sind den meisten Kunden aus Russland vertraut.
Also das auf jeden Fall, deswegen sie sehen mich selber auch nicht. Ich bin so ein bisschen mollig, ich bin so ein Süßesser. Also die Sachen sind immer für mich bekannt von Kindheit.
Lebensmittel und deren Zubereitung spielen offensichtlich für die Identität der Russlanddeutschen eine wichtige Rolle. Seien es die aus dem russischen Laden, das in den Gärten selbst angebaute Obst und Gemüse oder auch die Speisen, die bei den im Dorf legendären Feiern aufgetischt werden. Davon habe ich immer wieder gehört. Auch bei den Dorffesten auf der anderen Seite gibt es immer einen Stand mit russischem Schaschlik. In einem der Gärten steht ein Mann an einem großen Grill und wendet unterarmlange Schaschlikspieße. Von oben brennt die Sonne, von unten die Holzkohle. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn, scheint aber voll in seinem Element zu sein. Werner Schiewe, der 1991 mit seiner Frau Katja nach Kippenheim-Weiler kam, wie ich später erfahre.
Hallo, darf ich kurz stören?
Ja. Tina. Ich habe keine Zeit, hab ich. Komm raus. Dina, komm raus. Ich habe keine Zeit.
Hallo?
Auch wenn ich als Reporter ungelegen komme, abgewiesen werde ich nicht. Im Gegenteil. Ina, die Tochter des Mannes am Grill, bittet mich in den Garten.
Wir sind 91 hierher gekommen. Ich war noch ein Kind, bin hier aufgewachsen. Kippenheim-Weiler ist meine Heimat, mehr oder weniger. Und das hat sich sehr viel entwickelt in den Jahren. Ich kann mich an die Kanadier noch erinnern, die noch die Reste da waren, was von denen noch übrig war, was jetzt daraus geworden ist, eben diese Gärten hier und was das für uns alle bedeutet. Auch die Nachbarn, es sind alles Verwandte, Bekannte. Das wird alles geteilt wie in einem Dorf, ja.
Aber es fällt ein bisschen auf, dass es wirklich ausschließlich Russlanddeutsche sind, die hier die Gärten haben, oder sind hier auch Deutsche?
Alteingesessene, glaube ich, weniger.
Und können Sie sich erklären, warum das so ist?
Ich gehe davon aus, weil die Alteingesessenen nun mal Häuser haben, Terrassen, Grundstück drumherum. Und die Russlandsdeutsche, die eben in diesen Häusern leben, die haben das ja nicht. Und demnach können sie das hier haben.
Für die 36-Jährige gehört der Garten einfach dazu. Als Kind hat sie hier gespielt. Jetzt kommt sie mit ihrer Familie, die Eltern und Großeltern besuchen. Ihre Kinder spielen auf der Wiese und essen natürlich Schaschlikspieße, für die Werner Schiewe zuständig ist.
Dass es nicht verbrennt, Hauptsache. Und marinieren. Und dann wird Schaschlik lecker.
Der Zusammenhalt der Familie ist allen sehr wichtig. Ein Symbol dafür ist der Garten, findet auch Sascha, der 32-jährige Sohn der Schiewes.
Was bedeutet der Garten für uns? Wir sind damit aufgewachsen, ja. Wir waren hier, haben hier gezeltet als Kinder und seitdem die Eltern ihn haben, ja, sind wir eigentlich hier und haben Spaß im Sommer.
kleine Paradies für unsere Familien. Ja, wir können hier Geburtstag feiern, wir können hier mit Familie, mit Enkelkindern so spielen, alles klein, eng, aber so richtig wie für ganze Familien kannst du dich wohlfühlen, so kann ich sagen. So.
Sagt die Mutter, Katja Schiewe. Anscheinend ist heute ein besonderer Tag. Der Tisch in der kleinen Hütte ist festlich gedeckt. Überall stehen Töpfe und Schalen. Eingelegtes Gemüse aus eigenem Anbau, Salate, Soßen, gegrillte Kartoffeln und natürlich die Schaschlikspieße. Auch wenn die Mengen anderes vermuten lassen, in kleiner Runde wird heute ihr Geburtstag gefeiert, sagt Katja Schiewe.
Da ist der Nachbar willkommen, da ist der Freund vom Nachbar willkommen, da fragt niemand, ob ich kommen darf oder nicht darf.
Von den Deutschen auf der anderen Dorfseite kommt keiner.
Das Problem war halt wirklich damals, dass man, ich sag mal jetzt einfach mal, politischen Fehler gemacht hat. Alle Russen hier, also nach Kimmanweiler, das, was von den Kanadiern frei geworden ist. Und ich denke, das hat halt diese Vermischung ein bisschen, ja, war kontraproduktiv, dann hat sie ein bisschen gestört. Und deshalb dauert es so ein bisschen.
Im Laufe des Abends kommen immer wieder Gäste hinzu, andere gehen, die Kinder wuseln umher, gegessen und getrunken wird in Etappen, jeder wie er kann und will. Und zwischendurch ist immer Zeit für Interviews. So erinnert sich Ina, die Tochter der Schiewes, wie es für sie war, als 10-Jährige nach Deutschland zu kommen.
Meine Familie war da, das war für mich das Wichtigste. Später dann im Nachhinein, wenn man an die Zeit zurückdenkt, fehlt einem die Freiheit schon. Diese kindliche aber auch, denke ich mal, dass man da alles machen durfte, konnte und überall unterwegs war, in den Steppen Kasachstans. Das hat gefehlt dann. Die Eltern wollten eigentlich nach Deutschland, weil es deren Heimat ist oder Herkunft. Und das war schon immer in den Köpfen der Deutschen. Und da, wo es die erste Möglichkeit gab, wo die Grenzen dann geöffnet wurden, dann sind die natürlich die Deutschstämmigen, die tatsächlichen, die wollten auf jeden Fall zurück in die Heimat.
Die junge Frau arbeitet als Bürokauffrau, ihr Bruder als Betriebswirt. Sie haben deutsche und russische Freunde, sprechen beide Sprachen fließend und nahezu akzentfrei.
Mit der Zeit, da langsam gehen wir aufeinander zu.
Das mit der einen Dorfgemeinschaft wird aber vielleicht noch eine Generation dauern.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Elmar Krämer. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2017.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 457. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl bekommen die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland nur 1/7 von dem, was die finnischen Bibliotheken vom Staat bekommen. In Bremen müssen die Leser so viel Gebühren bezahlen, dass damit 10% der Kosten gedeckt werden können. In Hamburg heißen die öffentlichen Bibliotheken Bücherhallen. Früher hatten sie mal fast 600 Angestellte, jetzt sind es nur noch 350. 60 Bücherhallen waren es mal, jetzt sind es nur noch 32. Dazu kommen noch 2 Bücherbusse, die dort herumfahren, wo der Weg zur nächsten Stadtteilbibliothek zu weit ist. In einer kleinen Stadt in der Nähe von Düsseldorf hat die Bibliothek 6.500 Besucher im Jahr. Als sie 1913 gegründet wurde, gab es da nur einen Schrank, in dem 391 Bücher standen. Geöffnet war sie nur eine Stunde, aber das war eine Stunde am Sonntagnachmittag. Sonntags sind jetzt nur noch wissenschaftliche Bibliotheken geöffnet. Das liegt an einem Gesetz, in dem steht, dass sonntags nicht gearbeitet werden darf. Die Direktorin der Bremer Stadtbibliothek findet das sehr schlecht. Sie meint, man müsste das Gesetz ändern, sodass alle Bibliotheken auch sonntags offen haben dürfen. Ob die Bremer Bibliotheken dann auch sonntags geöffnet wären, hängt aber von den verfügbaren Etatmitteln ab. Die Leiterin der Hamburger Bücherhallen würde das wohl gerne mal ausprobieren. Sie meint, sie könnte das mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und ein paar Wachleuten schaffen, ohne dass die Angestellten sonntags arbeiten müssten. Wer in Hamburg eine Monatskarte hat, kann am Wochenende einen Erwachsenen und drei Kinder bis zu 14 Jahren mitnehmen. Ein Ehepaar kann also sonntags mit den Kindern in die Stadt fahren, ohne dafür etwas bezahlen zu müssen. Sie könnten in einer Bücherhalle für 1 Euro Saft oder Kaffee trinken und Milchreis bekommt man da auch für 1 Euro. Sie meint, was kann es Besseres geben in so einer Stadt? Jetzt sind die Stadtteilbibliotheken sonntags und montags geschlossen. An den anderen Tagen sind die meisten ab 10 Uhr geöffnet. Eine der kleinsten öffentlichen Bibliotheken gibt es seit September 2017 im Sauerland. Da ist aus einer Telefonzelle eine Selbstbedienungsbibliothek geworden. In anderen kleinen Orten gibt es solche ganz kleinen Bibliotheken schon seit ein paar Jahren. Die älteste Bibliothek der Welt bestand, als sie entdeckt wurde, aus 15.000 Tontafeln. Sie ist vor mehr als 8.000 Jahren entstanden. Die wichtigste Bibliothek der Antike war in Alexandria. Sie ist vor 2300 Jahren entstanden. Öffentliche Bibliotheken gibt es aber erst seit 200 Jahren. Sie sollten dazu anregen, gute Bücher zu lesen. Lesestoff wie Liebesromane holte man sich aber schon länger aus privaten Leihbüchereien. In Baden-Baden kommen 218.000 Besucher im Jahr in die Bibliothek. Die sind aber nicht alle Mitglied. Manche brauchen keine Jahreskarte, weil sie sich nichts ausleihen, sondern nur ab und zu mal eben vorbeikommen, um Zeitungen und Zeitschriften zu lesen. In der Bibliothek gibt es auch einen Seminarraum und da trifft sich zum Beispiel der französische Lektürekreis. Bis zum Elsass ist es nicht weit, deshalb lernen viele Französisch. Russisch lernen nicht so viele, aber da stehen auch 1650 russische Bücher, weil bis zum Ersten Weltkrieg viele Russen nach Baden-Baden kamen. Der Bibliotheksausweis kostet für das ganze Jahr nur 19 Euro, für ein Paar 29 Euro und Kinder und Jugendliche brauchen gar nichts zu bezahlen. Zum Lesen setzt man sich auch auf die Terrasse. Auf dem Foto auf Seite 10 ist eine Berliner Bezirksbibliothek zu sehen, die Schillerbibliothek. Das neue Bibliotheksgebäude ist im Sommer 2015 eröffnet worden. Das hat viel Geld gekostet, aber genug Geld für Bibliotheken hat man in Berlin auch nicht. Während der letzten 20 Jahre sind mehr als die Hälfte der Bezirksbibliotheken geschlossen worden. Neuerdings hat man große Probleme mit Bibliotheksbenutzern, die gar nicht Deutsch können und nur kommen, um sich in das Café zu setzen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 457. Danke.